Ja, danke Jesus, dass du mitten unter uns bist. Mitten unter uns. Ich bin ja immer wieder am Schauen, wie es Menschen so im Alltag geht. Also mir geht es auch nicht darum, irgendwelche Glaubensparolen zu verbreiten. Natürlich will ich den Glauben verbreiten, aber es ist immer gefährlich oder wird für Menschen gefährlich, wenn wir so sehr auf unsere Stärke bauen und auf unsere Stärke zählen. Eine der Dinge, die manches Mal schieflaufen im Alltag, ist, dass wenn bei jemandem was schiefläuft, dass er vielleicht gesagt bekommt, naja, wäre dein Glaube ein bisschen stärker, dann würdest du jetzt auch drüber stehen. Wenn so jemand was sagt, dann zieht er den Schuh nicht unbedingt an, weil das hilft dir erstmal gar nichts, weil so eine Aussage, wäre dein Glaube ein bisschen stärker, dann wäre es nicht passiert oder dann würde es bei dir besser aussehen. Das ist die perfekte Antwort oder der perfekte Satz oder Anrede an jemand, um ihn von Jesus wegzulenken auf sich selbst. Also in dem Moment verlieren wir unseren Blick zu Jesus, weil wir sind dann fixiert, liegt halt an meinem mangelnden Glauben. Und dann drehen wir uns im Kreis. An meinem Glauben liegt es, an meinem Glauben liegt es, an meinem Glauben liegt es, an meinem Glauben liegt es. Und Jesus verlieren wir dabei total aus den Augen. Und es ist auch nicht die Wahrheit. Weil Jesus sagt, dein Glaube mag schwach sein, er mag groß sein. Es gibt Leute, die haben auch großen Glauben, aber überheben sich dann auch, sind überheblich bezüglich ihres Glaubens und ihrer ihres Standpunktes oder ihrer Erlebnisse. Aber der Herr sagt, wenn ich Glauben hätte so sehr, dass ich Berge versetzte, also mein Glaube wäre so stark, dass ich einen Berg von einem Ort zum anderen bewegen könnte, dann sagt der Herr, aber ich hätte keine Liebe, dann bin ich nichts. Dann bin ich nichts. Und der Herr selber ist gekommen, um Hürden aus unserem Leben wegzuschaffen. Und er ist nicht gekommen, um uns neue Hürden aufzubürden. Er ist nicht gekommen, um uns das Leben jetzt noch mies zu machen. Vorher ohne Jesus war das Leben ziemlich mies. Wir waren oft mies drauf und haben auch oft mies eine drauf gekriegt. Und dann werden wir gläubig und irgendwie scheinen Menschen dann wieder, entweder aufgrund eigener Haltung, die sie einnehmen oder die ihnen vielleicht projiziert wurde, draufgesetzt wurde, ich genüge irgendwie nicht. Ich erfülle nicht die Ansprüche. Und da haben wir das Grundsätzlichste überhaupt nicht begriffen. Jesus ist gekommen, hat all unseren Müll, all unser Nichtkönnen, all unseren Dreck, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Krankheit, unser Elend, unseren Schmerz, was immer du willst, er lud es auf sich. Und dann trug er es ans Kreuz. Und jetzt ist diese ganze Schuldbrief, diese ganze Schuldschrift, die gegen uns war, ist in Jesus beseitigt worden. Und wir müssen nichts mehr tragen. Selber die Sachen tragen zu müssen oder dafür bezahlen oder eine Leistung dafür erbringen zu müssen, bedeutet oder würde, damit würden wir sagen, was Jesus getan hat, das reicht nicht aus. Und das ist nicht das Evangelium der Schrift. Das ist nicht der Herr. Gott war in Christus und versöhnte die Welt Weltkosmos, das ganze Weltsystem, in dem wir leben, alles versöhnte er mit sich selbst. Gott war in Christus. Es heißt nicht, er wird kommen und versöhnen. Gott war in Christus und versöhnte die ganze Welt mit sich selbst. Die ganze Welt ist Gott gegenüber im Status von Versöhnung. Wirksam wird es nur, weil er alle Jesus alles bezahlt hat. Wirksam wird es aber nur, wenn ich sage, okay Gott, diese Versöhnung, diese Basis, die du geschaffen hast, die nehme ich jetzt für mich persönlich in Anspruch und darin will ich auch leben. Alles andere ist selbstgemachte Religion und hilft dir nicht wirklich weiter. Natürlich sagt Jesus manchmal seinen Jüngern, oh, warum seid ihr so voller Zweifel? Warum vertraut ihr mir nicht? Warum glaubt ihr mir nicht? Aber er sagte diesen selben Jüngern auch, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann bist du in der Lage, Berge zu versetzen. Ein kleines, winziges Körnchen, das würdest du im Alltag übersehen. Und Jesus sagt, so winzig, wenn dein Glaube so winzig ist, dann reicht er aus, um den Himmel oder die himmlischen Güter dir anzueignen. Geschenkt wurden sie uns schon. Dass unser Glaube zunimmt, dass wir darin wachsen und auch in der Liebe, das ist ja alles möglich. Aber grundsätzlich nochmal zurück zu dem, wir sind in einen Status versetzt, wir sind mit Gott versöhnt. Und das hat er getan, bevor wir überhaupt irgendeine Leistung vollbringen konnten. Wenn wir in Jesaja 43 reinschauen, dann stellen wir fest, wie Gott zum Volk Israel spricht und sagt hier, ihr habt, oder wenn ihr mich mal verlassen solltet, das sagt er auch in Mose schon zu ihnen, wenn ihr eines Tages mich verlassen solltet und mir den Rücken kehren würdet, er spricht zu seinem Volk, zu Gläubigen, die zu ihm gehören, Menschen, die ein Bündnis mit ihm hatten, eine Nation, die sein Eigentum ist. Und wir lesen später von Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber Gott sagt, solltet ihr mir den Rücken kehren, solltet ihr meinen, ihr könntet als Nation, du Israel, kannst als Nation in dieser Welt leben, ohne Gott, Jahwe, in deinem Leben zu haben, ohne dich auf ihn zu verlassen und unter seinem Schutz sein zu bleiben, dann wird es dir ergehen wie vielen Völkern auf dieser Erde. Sie werden ihr Land verlieren und sie werden ihre Identität verlieren. Wir sehen, dass Völker, die zur Zeit Israels gelebt haben, dass es sie heute gar nicht mehr gibt, als sie das Land Kanaan eroberten. Aber Israel gibt es immer noch. Und Gott hat gesagt, aber wenn ihr gegen mich sündigt, wenn ihr mich verleugnet, wenn ihr euch gegen mich entscheidet und meint, wir können unseren Weg gehen, wir können unser Ding machen, dann sagt er, dann wird es euch ergehen wie den Völkern um euch herum. Ihr werdet euer Land verlieren und man wird euch vertreiben unter alle Völker auf dieser Erde. Und so ist es auch geschehen. Und er sagt den Mose, als er diese Warnung aussprach, er sagt, wenn du aber unter den Völkern bist, dann werden sie dich verfolgen, sie werden euch töten, sie werden versuchen euch, den letzten, den es unter euch gibt, aus dem Judentum gibt, sie werden versuchen euch komplett zu eliminieren, auszulöschen. Aber er sagt, wenn du da selbst in der Fremde auf einmal wieder in deinen Kopf kriegst, es wieder in dein Hirn kommt, in deine Gedanken kommt, da haben wir doch unseren Gott, Jahwe, gehabt. Und wenn du dann zu ihm rufen wirst, dann wird der Herr, dein Gott, antworten. Er wird auf dich hören und er wird dir vergeben. Und am Ende der Zeit wird er euch wieder in sein Land bringen. Und dann fragt er in Mose dort, frag doch mal bei allen Religionen dieser Welt, fragt nach bei allen Göttern dieser Welt, habt ihr jemals so einen Gott gesehen wie mich, der so gnädig ist, der so gütig ist, der so freundlich ist, der so voller Vergebung ist. Habt ihr, schaut unter den Nationen, ihr werdet keine Religion, keinen Gott finden, der so ist wie ich. Ich habe gestern, vorgestern gedacht, überhaupt Christentum, was ja auch schon wieder Religion ist und für viele Menschen nur Unheil und Tod eigentlich produziert. Weil wir sind nicht dazu berufen, christlich religiös zu sein. Wir sind berufen, mit Jesus zu gehen, mit Jesus zu laufen. Und ich habe so gesagt, wenn man in die Welt hineinschaut, auch in heute, schau dir die ganzen Religionen an, Religionsstifter und was weiß ich, was, alles was du hast. Und du wirst eins feststellen, niemand, keine dieser Religionen hat einen persönlichen Erlöser, der sagt, ich schaffe Erlösung für dich, ich bezahle für dich, ich hole dich raus. Es gibt keinen anderen Gott. Alle Götter, alle Religionen, sie fordern von dem Gläubigen, leiste etwas, tu etwas, du musst das jetzt machen, du musst dies erfüllen. Aber Gott kam in Jesus Christus und sagt, ich erfülle alles für dich. Du kannst nichts tun. Du bist zu schwach dazu. Du bist gebeutelt von deinem Leben. Du bist geschlagen. Dein Herz ist zerbrochen. Deine Seele ist zerrissen. Und du bist überhaupt nicht in der Lage, überhaupt dich aus deinem Sumpf herauszuholen. Und er sagt, ich bezahle, damit du in Freiheit rausgehen kannst. Mit dem haben wir es zu tun. Mit dem haben wir es zu tun. Der einzige Gott, der einzige Erlöser, der kam und bezahlte. Und in Jesaja 43 sehen wir ähnlich. Er spricht da das Volk Israel an. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, versichert er uns dasselbe immer wieder. Jesaja 43, 1, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Sie waren in argen Schwierigkeiten. Sie waren in großer Not. Es gab keinen Ausweg, immer wieder für das Volk Israel. Er sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir. Hallo, welcher Gott sagt das seinen Gläubigen, seinen Untertanen? Hab keine Angst, du gehörst zu mir. Allah fordert ganz strikte Regeln. Allah fordert, sagt, wenn jemand beim Diebstahl erwischt wird, hack ihm die Hände ab. Allah sagt, wenn eine Frau beim Ehebruch erwischt wird, steinige sie zu Tode. Aber was tat Jesus, als die Ehebrecherin vor ihn geschleift wurde und man sie nach den alten Gesetzen der damaligen Zeit des Alten Testaments und der Völker drumherum richten wollte und steinigen wollte? Jesus sagt, wenn einer von euch ohne Sünde ist, dann darf er den ersten Stein werfen. Und keiner warf einen Stein. Alle zogen sie ab. Und Jesus sagt zu der Frau, ist da keiner, der dich verklagt? Sagt sie, Herr, nee, niemand. Dann sagt er, ich verklage dich auch nicht, ich verurteile dich auch nicht. Aber ich gebe dir was Gutes mit auf den Weg, ich gebe dir einen Rat auf den Weg. Tu es nicht wieder. Kehr um, verlass den alten Weg, tu es nicht wieder. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Und er sagt in Vers 2 hier, wenn du durchs Wasser gehst, und ich weiß im Alltag, manchen unter uns und auch in der Welt, in der wir leben, steht das Wasser oft nicht nur bis zum Hals, sondern es geht über die Sicht hinaus. Und wir denken, dass wir in den Nöten, in den Schwierigkeiten und ich denke auch ganz besonders in den Ängsten, in denen Menschen stecken. Angst in unserer Gesellschaft, Angst ist so vielfältig geworden. Und ich habe letztes Mal auch gesagt, dass Angst etwas ist, das uns in dieser Welt begegnet. Und manche Leute sind so festgenagelt auch mit der Angst, oh ja, wenn ich Angst habe, dann sündige ich ja. Ich bin ja jetzt, nein, Jesus spricht nicht davon. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich sagte euch vor 14 Tagen, dass Jesus in Gethsemane in Angst war. Das Wort dort heißt Phobie, er war in großer Phobie, er war so in Schrecken wegen dem, was auf ihn zukam, dass er für unsere Schuld und Sünde auf sich lud, unsere Krankheit und unser Elend auf sich lud, um dann zu sterben. Und er wusste, das wird bedeuten, ich werde von Gott getrennt sein. Jesus wurde von Gott getrennt, damit du und ich nie wieder von Gott getrennt sein müssen. Nie wieder. Und er sagt, ich habe Angst. Und ich sage euch, er sagte zu seinen Jüngern, ich habe so Angst. Könnt ihr wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Ich weiß, da ist jetzt der ganze Druck der Hölle, den wir hier in Gethsemane erleben. Da ist der ganze Druck des Teufels, den wir erleben. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist so Angst. Und als er in Phobie war, in einem Schrecken, er wollte am liebsten davonlaufen, so dass er sich hinreißen lässt zu dem Gebet, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Aber er sagte, nein, stopp, Vater, dazu bin ich ja gekommen. Sonst nimmt das Elend in dieser Welt ja niemals ein Ende. Nein, dein Wille geschehe. Und er ging ans Kreuz und er sondert drei ab. Da waren welche, die waren wohl noch schläfriger als die anderen. Aber er nimmt die drei beiseite und sagt, du, Jakobus, Johannes, Petrus, eine Stunde. In einer Stunde geht's mir an den Kragen. In einer Stunde wird man mich holen. In einer Stunde, dann werdet ihr mich alle verlassen haben, hat er ihnen vorher gesagt. Könnt ihr diese letzte Stunde mit mir zusammen wach bleiben? Könnt ihr mich im Gebet unterstützen? Könnt ihr mir eine Stütze sein? Ich habe so Angst. Und wir wissen, er ging und betete und er weinte vor Gott. Wenn du den Hebräerbrief anschaust, dann siehst du, er schrie. Er hat mit viel Tränen, mit viel Geschrei sich dort in Gethsemane hingeworfen vor Gott. Ich glaube, dass kein Mensch im Leben jemals so geschrien hat, wie Jesus geschrien hat. Dass keiner so voller Angst war, wie Jesus Angst war. Viele unter euch oder manche unter euch haben Ängste im Alltag. Sie haben Ängste in ihrem Leben. Aber Jesu Angst war größer. Er hatte nicht nur die eigene Angst, sondern all unsere Angst, die wurde ihm auch mit aufgeladen. Und dann kommt er nach einer Weile und sagt, Mensch, Petrus, Johannes, Jakobus, sie schliefen. Sie konnten nicht wachen, sie wachten nicht mit ihm. Er war allein. Niemand von uns ist jemals so allein gewesen wie Jesus. Niemand. Wir kennen einsame Stunden und wir kennen Stunden, in denen wir denken, die ganze Welt hat uns verlassen. Keiner liebt mich mehr, meine Eltern haben mich verlassen, meine Freunde haben mich verlassen. Aber wir haben etwas, selbst wenn jeder Mensch dieser Erde dich verlassen würde, wir haben einen in unserem Leben, der sagt, ich verlasse dich niemals. Jesus aber wurde sogar von seinem Vater verlassen, wegen unserer Schuld und Sünde, weil er die Todesstrafe auf sich nahm, dort am Kreuz von Golgatha. Und als alles auf ihn aufgeladen wurde, er wusste, bald kommt die Stunde. Ich werde nicht nur gegeißelt werden, ich werde nicht nur grausam gefoltert werden, sondern wenn ich da hänge, in meiner schlimmsten Stunde, da wird Gott den Himmel dicht machen und sagen, ich kann für meinen Sohn jetzt nichts mehr tun. Er ist so dreckig, er ist so voller Sünde, er ist so voller Schuld. Und er starb einsam, er starb allein, nur Mama war noch da. Können Gott dankbar sein, wenn Mama noch da ist. Und Johannes, der war auch nicht abgehauen. Aber einsam von Gott verlassen. Und er sagt hier, es kann sein, dass dir das Wasser bis zum Hals steht. Er sagt, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Welch eine Zusicherung. Vielleicht sind all deine Freunde abgehauen. Deine Familie sagt, aufgrund deiner Entscheidung, mit dir habe ich nichts zu tun. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Immer wieder kommen Eltern und sagen, Herr, oder Männer, mal Frauen und sagen, Herbert, kannst du mal mit mir beten? Kannst du beten, dass meine Kinder, dass mein Sohn oder meine Tochter sich scheiden lassen? Ich sage, warum denn? Ja, sie haben jemanden geheiratet, mit dem bin ich nicht einverstanden. Ich sage, du sollst ihn ja auch nicht heiraten, sie sollen ihn heiraten. Und sie wollen, dass man betet, dass sie auseinandergehen. Ja, sage ich, sie haben doch, und es sind schon Kinder da. Und so. Ja, ja, schon manchmal eins, manchmal zwei, manchmal drei. Ja, aber ist egal, die gehen dann mit meinem Kind mit, aber dieser Typ oder diese Frau, den sie geheiratet haben, den will ich nicht. Und seit dieser Hochzeit, ich bin auch nicht zur Hochzeit gegangen und ich bin auch nach der Hochzeit nie in das Haus meines Kindes gegangen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich werde erst mit meinem Kind Kontakt haben, wenn es geschieden ist. Grausame Dinge, herzlose Dinge, die geschehen. Und ich weiß nicht, wie es dir manches Mal geht. Vielleicht wirst du gemobbt. Vielleicht geht alles, was du dir an guten Plänen ausgedacht hast, den Bach runter. Und du denkst, niemand ist da. Du und ich, wir können von allen Menschen dieser Welt verlassen werden. Aber da gibt es einen, der sagt, ich bleibe bei dir. Du sagst, Herr, ich bin sündig. Herr, ich habe so viele Fehler gemacht. Herr, ich bin immer wieder in Rebellion gegen dich. Herr, ich bin oft gegen dich aufgestiegen. Ich habe genau das Gegenteil vom Guten gemacht. Herr, der Herr sagt, ich weiß, aber wenn du da jemals wieder rauskommen willst, aus diesem deinem Sumpf, dann brauchst du mich. Du kriegst es alleine nicht hin. Wir können alleine nicht mal Buße tun. Du kannst nicht mal Buße tun. Die Bibel sagt, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Du kannst dich anstrengen, Buße zu tun. Das wirst du nicht hinkriegen. Wir können Buße tun, weil jemand sagt, tu Buße. Und wir sagen, oh Herr, ich tue Buße. Aber eine Buße, die das Herz berührt, eine Buße, die tief in unser Herz, in unser Innerstes hineindringt, eine Buße, die zur Umkehr führt. Die Bibel sagt, diese Buße kommt von Gott. Deshalb sage ich immer, dankbar kann jeder sein, der auch mal in Tränen über sein Leben ausbricht, der in Tränen ausbricht über seine Vergangenheit und sagt, ich bin doch wirklich so ein scheiß Typ gewesen. Ja, ich weiß, deine Freunde wissen, dass du so ein Typ warst. Deine Familie weiß es, dein Umfeld weiß es, Gott weiß es, Jesus weiß es. Und Jesus sagt, ne, und jetzt kommst du in Verdammnis und Anklage und weißt nicht, wie du rauskommen sollst. Er sagt, ich hol dich raus. Das Wasser steht dir bis zum Hals, ich bin bei dir. Und er sagt hier weiter, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wir denken manchmal, keine Hoffnung mehr für uns. Doch Jesus sagt, ich bin bei dir und es gibt Hoffnung für dich. Also solange Jesus lebt, und ich habe eine gute Nachricht für dich, er lebt ewig. Solange haben du und ich Hoffnung. Hallo? Sag deinem Nachbarn, es gibt Hoffnung für dich. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Und Gott erklärt schon im Alten Testament, warum? Warum tue ich das so? Warum verhalte ich mich dir gegenüber so? Eigentlich hättest du doch Zorn verdient. Der Liederdichter sagt, und die wir noch Kirchengesangbücher kennen, da heißt es, sagt dieser Liederdichter, ich habe nichts als Zorn verdient. Und soll bei Gott in Gnaden sein? Ja, wir können bei Gott und wir sind bei Gott in Gnade, obwohl wir Zorn verdient haben. Warum, sagt er, bin ich so? Denn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. An anderer Stelle sagt er, ich bin nicht ein Mensch. Menschen sind wetterwendig. Jesus sagt, jemand kommt dir quer, jemand kommt dir komisch an und dann auf einmal ist die Freundschaft beendet. Der Herr sagt, ich bin kein Mensch. Ich verhalte mich nicht so, wie Menschen sich verhalten. Und er sagt, ich bin dein Retter. Wir wollen manches Mal so gern unser Retter sein. Jesaja 43, 2, 3 bin ich jetzt. Ich bin dein Retter. Ich bin der dich rausholt. Ich weiß, dass du das nicht alleine kannst. Wenn wir uns alleine helfen könnten, wenn wir uns alleine retten könnten, dann hätte Jesus nicht zu kommen brauchen. Dann hätten wir das schon irgendwie hingekriegt, nicht wahr? Aber wir kriegen es nicht hin. Und weil wir es nicht gebacken kriegen, ist er gekommen. Und er sagt, ich bin dein Retter. Und dann sagt er in Vers 4, es gibt noch einen anderen Grund, warum ich das tue, warum ich so zu dir stehe. Es gibt noch einen anderen Grund. Er sagt, weil du teuer bist in meinen Augen. Wertvoll bist du. Du bist mir teuer, wertvoll. Und weißt du, wenn man sein Leben anschaut, wie man gelebt hat, was früher gewesen ist, und vielleicht schaust du es an, wie du es heute lebst und sagst, Mann, da ist überhaupt nichts wertvoll. Ich bin der letzte schiefe Schinken, der hier noch am Haken hängt. Also bei mir ist schon überhaupt nichts wertvoll. Gott sagt, du bist mir wertvoll. Wenn ich solche Verse in der Bibel lese, dann kann ich nur eins, Gott glauben. Weil dann sehe ich mich. Um die 70 Kilo, ausgeflippter Typ, ständig auf der Flucht. Ja, ich weiß, damals hatte ich ein bisschen weniger, aber viel mehr ist jetzt, denke ich mal, nicht so passiert. Es täuscht nur alles. Aber wenn ich dann anschaue, was für ein Typ ich war, ständig mit Menschen in Konflikt, ständig mit dem Gesetz in Konflikt. Ständig immer irgendwo auf der Flucht. Nicht, weil ich Christ war, sondern weil ich ein Dieb war. Weil ich ein Krimineller war. Dreimal vorbestraft. Hoffnungslos eingestuft. Richter, Staatsanwalt, sogar mein Pflichtverteidiger sagt, Hoffnung, das Jugendamt, das vorher nur sagt, der Vater ist schuld, weil mein Vater ja so schlimm war. Der Junge kann nicht anders, aber schließlich haben gesagt, nicht nur der Vater, der Sohn ist genauso schlimm. Und sie haben gesagt, nee. Ordentlich eine verbraten. Und weißt du, dann schaust du dich an und dann schaust du an, was du gemacht hast. Du schaust an, was du für ein Mensch gewesen bist. Und der du bist vielleicht gerade jetzt, während du mir zuhörst, hier oder auch im Internet. Und du sagst, Mann, ich bin die letzte Krücke, ich bin die letzte Gurke überhaupt auf dieser Welt, so wie ich ausschaue. Und dann kommt Gott und sagt, zu diesem vernieteten Typ, lange Haare, oft nach seinem Mittagessen gestunken, gerochen. Ich hatte ja so schöne Zimmer, auch als ich dann gläubig war, also vorher alleine auch, aber dann auch später so, als ich dann anfing zu gehen. Man hat schon gemerkt, wenn ich kam. Die Bude war kleine, Dachluke oben, Wohnzimmer war Küche und Wohnen. Tür zum Schlafzimmer gab es in dem Sinne nicht, da zog auch alles rein. Also wenn du Spaghetti gekocht hast, dann hast du hinterher nach Spaghetti gerochen. So, also man wusste immer, wenn ich aus dem Haus gehe, das hat er heute gekocht. Das hat er jetzt gemacht. So hat man halt gerochen. So. Aber überhaupt, wenn jemand zu mir gekommen wäre, es ist ja keiner gekommen. Aber wenn jemand gekommen wäre, hätte ich das ja gar nicht geglaubt. Und wenn Gott mir erschienen wäre, hätte ich es so auch nicht geglaubt. Und doch hat er gesagt, warum setze ich mich so für dich ein? Warum tue ich das für dich? Du bist teuer und wertvoll für mich. Und weißt du, wenn wir dann mal begreifen, egal wie wir uns selber zerschunden, verunstaltet haben in unserem Leben, da ist etwas bleibt in uns. Und das ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Dieses Bild nach Gott geschaffen. Die Bibel sagt, wir sind in seinem Bild geschaffen worden. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Und dann siehst du oft nichts mehr von dem Schönen, was Gott geschaffen hat. Ja, als ich als Baby dann da war und da haben alle noch gesagt, wie niedlich. Ne? Huh, du kleiner süßer Herbert. Huh? Und jemand, komm nicht so nah, du mit deinem Schnupfen. Und dann alle niedlich. Aber ich meine, es kamen dann später Zeiten, da fand keiner mehr niedlich. Fand mich keiner niedlich. Und warum? Ich war ja auch das Gegenteil. Ich habe nichts mehr gelebt, was den Ausdruck, der ist aber wertvoll oder niedlich, herbeigeführt hätte. Aber da gab es einen, der sagte, Herbert, du bist wertvoll. Da gab es eine Oma und da gab es eine Tante. Und diese haben gesagt, wir beten für dich, Herbert. Das hat mich am meisten geärgert. Weil ich lebte so gerne gottlos. Ich wollte gottlos leben und als Oma und Tante sagen, wir beten für dich. Und das habe ich auch demonstriert. Ich bin ja da aufgewachsen in dieser Kolonie, eine Mennonitenkolonie, religiöses Ambiente-Umfeld dort. Und ich habe genau das Gegenteil getan, was man tut. Ich habe Randale gemacht im Ort. Wir haben so schöne Blechdächer bei uns gehabt. Wenn jemand mich genervt hat, dann habe ich den Revolver genommen, habe auf dieses Blechdach geschossen. Das hat einen Riesenkrach gemacht. Die Leute sind vor Schreck alle in ihrem Haus verschwunden. Habe wilde Partys gefeiert, was im Gegensatz zu der Religion dieser Kolonie war. Partys mit wilden Feiern, mit wilden Saufgelaugen, mit wild durch die Gegend ballern und schießen, konntest ja überall Waffen kaufen, ist ja gar kein Problem. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, ich würde gerne in dieser Kolonie auch aufgenommen werden. Könnt ihr verstehen, warum die mich abgelehnt haben? Die wollten mich nicht. Dann bin ich zu den Paraguayern gezogen. Dann haben wir uns ein Haus geholt bei dem Paraguayer, und dann habe ich dort eine Zeit gelebt. Nicht mehr gewollt, nicht mehr angenehm. Und wenn ich dann zu meiner Tante kam, dann sagt sie, weißt du, Herbert, ich bete für dich. Und übrigens, du wirst Prediger. Das ist das Tollste, weißt du? Du tust alles, was nur möglich ist, um gottlos zu leben und gottlos zu erscheinen. Und auch ein gottloses Image über dich selber zu prägen. Und dann kommt Tantchen und sagt, Prediger. Prediger. Ist toll, ne? Da habe ich gebellt und gemolzt und gemault. Naja, aber sie hat ja recht behalten. Abgelehnt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber jemand sagt, du bist teuer und wertvoll. Ich habe dich erwählt, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen. Und dann sagt er noch etwas in Vers 4. Und weil ich dich lieb habe. Und ich weiß, so viele Menschen immer wieder im Gespräch, sei es Telefon, persönlich, sagen, da gibt es keinen, der mich liebt. Und ich muss jedes Mal sagen, das ist nicht wahr. Es gibt einen, der liebt dich und der wird nie aufhören, dich zu lieben. Warum tue ich das? Warum setze ich mich so für dich ein? Weil ich dich lieb habe. Herr, dieser gottlose, freche, Spaghetti-stinkende Mensch, den hast du lieb? Ja, sagt er, den habe ich lieb. Und er gibt nicht auf. Verstehst du? Und die Schrift sagt ja, wir können ja nicht, wir denken mal, wir sagen in unseren Zeugnissen, ich kam dann zu Jesus und nahm ihn auf. Ne? Schon toll, wie wir das wieder hingekriegt haben. Ne? Aber in der Bibel steht geschrieben, dass Gott uns zu Jesus gezogen hat. Wir hatten keinen Drang zu Jesus. Wir hatten überhaupt keinen Wunsch zu Jesus hin. Wenn du einen Wunsch hast, zu Jesus zu kommen, dann hat das Gott, der Vater, in deinem Leben schon bewirkt. Weil Jesus sagt, niemand wird zu mir kommen, dem Erlöser, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und der Vater, der sagt, und die ganzen Engel, ich weiß nicht, du, weil ich stelle mir vor, so ein Sturkopf, wie ich gewesen bin. Also manchmal habe ich so Bilder, dann sehe ich mich sturköpfig so, sehe ich auch jetzt, wenn ich so sturköpfig und zu Jesus gehen, der Vater sagt zu Jesus, ich sage, ich will nicht, dann fühle ich mich manchmal so, als wären da 10, 20, 30 Engel gewesen und die hätten alle geschoben. Du gehst zu Jesus. Du gehst zu ihm. Und ich bin bei ihm gelandet. Ich sag nicht, dass so gewesen ist, aber so stell mir meine Dickköpfigkeit vor und stell mir vor, dieser Gott, der Vater, der sagt, Herbert, ich liebe dich, ich will dich, du bist wertvoll und ich bring dich zu meinem Sohn. Und weißt du, und dann sind wir bei Jesus. Dann schauen wir ihn an. Also wenn ich Jesus wäre und ich würde da vor ihm gestanden hätte und hätte ihn angeguckt, hätte ich wahrscheinlich zu dem Klienten gesagt, da guckst du, ja? Da guckst du. Da schaust du. Aber weißt du, selbst dann, als wir vor Jesus standen, wollten wir ihn noch gar nicht. Weißt du, was dann passiert? Der Heilige Geist überzeugt. Der Heilige Geist überführt. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus. Weißt du, was das für eine Arbeit ist, so dickköpfige Menschen wie dich und mich in den Himmel zu bringen? Als Menschen hätten wir schon längst aufgegeben. Und wie oft geben wir Menschen auf? Wie schnell geben wir Menschen auf? Wie schnell sind wir in Bitterkeit und Unvergebenheit? Wir sollten uns daran erinnern, welche Mühe, welche Kraft, welche Arbeit es den Himmel gekostet hat, uns in das Reich Gottes zu bringen. Und Gott sagt, weil ich dich lieb habe. Aber Herr, so einen Typen wie mich kann man nicht lieb haben. Ich sage das schon mal anderswo. Selbst als ich gläubig wurde, aufgrund meiner Vergangenheit, meines Lebens, ich habe gesagt, ich bin ein mieser Typ. Und ich weiß, ich habe morgen für morgen, bevor ich zur Arbeit bin, habe ich in den Spiegel geschaut und habe mich angeklagt und mich verdammt wegen meiner Vergangenheit. Ich habe in den Spiegel gespuckt, eigentlich gerotzt. Richtig.
weil ich fand nichts Nettes, was Gott gefallen könnte. Und ich dachte so bei mir, ich kannte ja die Schriftstellen noch nicht, was Gott alles über mich denkt. Ich habe nur gedacht, der muss bestimmt genauso über mich denken. Und weißt du, wir denken da manchmal, jetzt müssen wir noch ein bisschen Stücke Religiosität nachhelfen. Und Jesus liebt uns so sehr. Er sagt, ich will dich, ich vergebe dir, ich reinige dich. Du musst wissen, egal in welcher Situation deines Lebens du stehst, egal was immer du angestellt hast, egal wie schlimm du gewesen bist, es gibt einen, der sagt, ich bin bei dir, du bist mir teuer, du bist mir wertvoll, ich habe dich lieb und ich will dich. Und ich wünsche mir, dass das Väter und Mütter ihren Kindern sagen, dass sie sagen, Sohn, ja, du hast viel Mist gebaut, du hast mir das Leben zur Hölle gemacht, aber Junge, ich bin dein Vater, ich will dich. Wir sollten das als gläubige Eltern, als gläubige Väter und Mütter tun. Egal, was unsere Kinder getan haben, und manches Mal waren wir ja nicht besser, aber wir sollten sagen, du, ich will dich, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich vergebe dir. Bitte vergib du mir, wo ich dir Unrecht getan habe. Dieses Wörtchen, diese zwei Wörtchen, diese drei Worte, wie schwer wollen sie über die Lippen von Menschen gehen. Bitte vergib mir. Vergib mir, was ich dir angetan habe. Bitte vergib mir. Wir sind manches Mal so stur, so hart in unserem Herzen. Wir lassen lieber jemanden in die Hölle gehen, als zu sagen, du, vergib mir. Das ist es, was ich meinen Mitarbeitern sage. Es geht nicht darum, ob wir Recht haben oder Unrecht haben. Es geht nicht darum, ob du beleidigt wurdest als Mitarbeiter oder nicht. Wenn ein Mitarbeiter beleidigt, gekränkt, verachtet oder missachtet oder wie auch immer wird und dann oder angegriffen wird, dann sind wir als Menschen immer auch geneigt, auch wenn wir Gott dienen, auch wenn wir Menschen vorstellen, wir sind geneigt, da mache ich jetzt mal die Schotten dicht. Das muss ich mir jetzt erstmal nicht so gefallen lassen. Da mache ich jetzt dicht. Weißt du, aber ich sage meinen Mitarbeitern, wenn so eine Situation kommt, du und ich, wir sind Brückenbauer. Und egal wie schlimm der andere war, was er getan hat, 1. Korinther 13 sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Richtig? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und wir gehen und schaffen Brücken. Du, dass mein lieber Bruder, Freund, dass du dich mir gegenüber so verhältst. Du, ich möchte dir sagen, ich will mit dir gehen, ich will mit dir laufen. Das kannst du jedem Bockigen und Widerspenstigen. Und wenn ich dir irgendwo Unrecht getan habe, wenn ich der Anlass gewesen bin für dein Verhalten mir gegenüber, dann bitte ich dich um Vergebung. Leute, da brechen wir uns doch mal wirklich kein Zacken aus der Krone, oder? Vergib mir. Und in dir schreit, deine Seele schreit, alles schreit. Der war aber derjenige. Eigentlich müsste der jetzt kommen und sich entschuldigen. Und ich sage es immer wieder, auch den Mitarbeitern, ich sage es dir, geh und schaffe Brücken. Baue Brücken. Geh hin und sag, du bist mir gegenüber jetzt so eingestellt, so aufgetreten. Kann es sein, dass ich dich irgendwo verletzt habe? Kann es sein, dass ich dich missverstanden habe? Und während du das sagst, denkst du vielleicht, ich habe aber nicht verletzt und da war nichts zu missverstehen. Aber jeder Mensch nimmt Dinge anders wahr, verstehst du? Dein Ehepartner nimmt Dinge anders wahr, als du sie wahrnimmst. Und bauen wir Mauern. Aber wir gehen hin und sagen, du, bin ich irgendwo der Anlass gewesen, dass du dich jetzt so mir gegenüber verhältst, dann bitte ich dich, vergib mir. Wenn du das ein paar Mal tust, dann wirst du merken, wie es deiner eigenen Seele gut tut. Wie deine Seele in Heilung kommt und im Frieden bleibt. Ich habe kein Problem, wenn jemand meint, er hätte mir was getan oder ich hätte ihm was getan und jetzt mit dem Herbert will ich nichts tun, dann gehe ich hin und sage, du, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es tut mir so leid, wenn ich der Anlass gewesen bin, wo ich der Anlass, vielleicht kannst du mir auch den Punkt nennen, aber ich bitte dich da um Vergebung.
Und wir dürfen auch nicht Parteiungen schaffen. Das ist immer die Gefahr, auch in Mitarbeiterschaft, dass wir, Marita und ich nennen das, dass man sich so Zöglinge schafft. Dass man so schafft, naja, dem stehe ich bei, der hat es besser verdient, dass ich ihm beistehe als der. Und wir schaffen ungewollt zwei Parteien, zwei Lager. Das nennt die Bibel Parteiungen. Ich verhalte mich dem, mit dem ich engen Kontakt habe, mit dem ich, der immer freundlich und lieb ist und der immer gehorsam ist und der seine Seele bei mir ausschüttet. Ich verhalte mich ihm gegenüber genauso wie dem gegenüber, der der Bockige und Widerspenstige ist. Hallo? Wir schaffen keine Parteiungen. Wir haben nicht unsere Lieblingskinder. Und wenn du Mitarbeiter bist, kannst du dir das nie erlauben, Lieblingsmenschen zu haben. Dann disqualifizierst du dich selber von deinem Dienst. Okay, ich habe dich lieb, sagt der Herr, weil ich dich lieb habe. Und Vers 5 sagt nochmal, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Es will uns Angst machen. Ich habe ein paar andere Stellen, ich werde darüber vielleicht ein andermal noch was sagen, aber lass mich dir dies auf den Weg geben. Ich hatte auch überlegt, in den Bereich Angst zu gehen, weil ich stelle fest, dass so mancher Gläubige wirklich auch Angst hat, von Angst getrieben wird. Und dann denken wir, ja, also jetzt habe ich Angst, also bin ich sündig, also ich beweise damit, ich vertraue Gott nicht, also habe ich jetzt ein Gottesproblem. Nee, ich würde mal pauschal erstmal so sagen, Angst zu haben ist keine Sünde, sondern Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist etwas, was auf euch zukommt. Das geschieht. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, auch die Angst. Jesus hat einen harten Kampf gehabt und er hat die Angst überwunden. Der Teufel will immer Menschen und dich dazu bringen, so ins Abseits. Du hast Angst, also vertraust du Gott nicht, also bist ein ungläubiger Thomas. Was machen wir? Wir ziehen uns zurück von Gott. Jetzt muss ich also irgendwas bewerkstelligen, damit ich Gott beweise, ich habe ja keine Angst. Ich bekenne vielleicht einen Haufen Bibelverse, ich habe jetzt keine Angst, Gott. Und irgendwie muss ich Gott beweisen, dass ich ja ihm doch vertraue. Das ist Religion. Das ist Menschenwerk. Und das wird dich kaputt machen. Es ist anders zu sagen, Jesus hat, als er sagte, dass er Angst hatte, und als er in Gethsemane darüber sprach, er hat gesagt, jetzt ist ein falsches Bekenntnis über meine Lippen gehört. Ich darf nie sagen, dass ich Angst habe, da gibt dich du Teufel, Teufel macht. Verstehst du? Wir sind manches Mal, als wollten wir dem Herrn Jesus beibringen, welche Bekenntnisse man spricht. Also Herr, dein Gethsemane, selber schuld, dass du so den Arsch voll gekriegt hast. Sag's mal so ganz platt, dass du die Hucke voll gekriegt hast, hättest du nicht so negative Bekenntnisse gesprochen und hättest du dem Vater vertraut, Jesus, und hättest du nicht Angst gehabt, dann wäre das alles nicht so schlimm geworden. Hallo? Hör auf, rumzubasteln. Der Vater im Himmel, der Herr Jesus, der Heilige Geist, sie kennen deine Ängste, sie kennen unsere Ängste, sie kennen die Angriffe, die wir erleben. Das ist so dieses auch, wo es uns bis zum Hals steht. Und als wenn Angst ist so schlimm manchmal im Leben von Menschen, es scheint so, als befindet man sich in einem Strom von Angst und es scheint fast so, als wenn dieser Strom dich wegreißen will von Gott. Aber du solltest immer die Leine Gottes festhalten und sagen, ich danke dir, Jesus, in meiner ganzen Angst. Du, Herr, bist bei mir. Ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich, den Herr. Du hast Angst, aber du sagst, Herr, ich halte mich zu dir, ich halte mich zu dir, ich halte mich zu dir. Ich lass dich nicht los, weil das ist, was der Teufel machen will. Er will uns trennen von der Liebe Gottes. Römer 8 sagt ganz klar, was wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Was wird uns scheiden? Da sagt er zum Beispiel, er sagt hier in Römer 8, Vers 38, glaube ich, ist es. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, auch keine Mächte, dämonische Mächte, weder Höhen noch Tiefen in unserem Leben, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden wird von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Die Dinge, die wir im Alltag in dieser Welt erleben, auch der Gläubige, oft Angst und auch Schrecken. Und da müssen wir uns nicht vormachen. Und da müssen wir auch nicht schöne Glaubensparolen sprechen. Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Seelsorger, hörst du, ich habe keine Angst. Und wenn ich zu Hause bin, dann ziehe ich mir die Decke über den Kopf und sage, ich weiß mit meiner Angst nicht wohin. Und dann komme ich in die Gemeinde und sage, aber Angst habe ich keine. Wir fürchten uns nicht. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Und zu Hause springst du unter die Bettdecke. Das ist doch der Alltag, Leute. Habe ich alles erlebt. Leute, die sagen, oh, keine Angst. Aber zu Hause an der Tür stehen, am Lichtschalter. Wie sagte mir eine junge Schwester mal, weißt du, Herbert, ich habe so Angst, wenn ich in mein Bett gehe. Ich denke immer, unterm Bett liegt einer, der packt mich am Fuß. Und sie sagt, weißt du, Herbert, ich stehe an der Tür, Lichtschalter, Tür in Hand, mach Licht aus, knall die Tür hinter mir zu und mach einen Sprung ins Bett. Ich weiß ja, wo es steht, damit ich nicht gepackt werde. Angst. Natürlich, in ihrem Fall hat es eine Ursache gehabt. Sie hat sich mit okkulten Dingen eingelassen gehabt, nachdem sie gläubig geworden war und die Tür geöffnet. Wir haben an dem Tag gebetet, der Herr offenbart ist. Wir haben das beseitigt und danach ging es ihr dann gut. Und die Angst in dem Fall war weg. Aber es gibt Ängste, die uns immer wieder verfolgen. Es scheint fast so, als wenn sie hinter uns her wären wie, den spare ich mir jetzt. Angst. Lass dich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Gott sagt, ich bin bei dir. Versprechen, ich halte dich bei deiner rechten Hand. Ich lasse dich nicht. Ich halte dich. Ich halte dich. Ich lasse dich nicht. Schriftlich alles niedergelegt, damit wir eine Zuversicht haben. Durch die Schriften, so steht es geschrieben. Ich lasse dich nicht los. Ich habe dich so lieb. Da ist jemand, der liebt dich bedingungslos. Zu dem kannst du kommen mit deiner Angst. Zu dem kannst du kommen mit deiner sexuellen Versuchung. Zu dem kannst du kommen mit deiner Unmoral und Unrein. Sagen, Herr, ich krieg das in meinem Leben einfach nicht gebacken. Ich habe mich so zusammengerissen, ein heiliger Mensch zu werden. Jesus sagt, dürfte ich mal ran? Denn er sagt, er heiligt uns. Ich heilige mich selbst für sie, damit sie Geheiligte werden in Wahrheit, seien in Wahrheit. Er macht die Dinge für uns. Ihm geben wir Raum. Angst, Herr, ich habe Angst. Ich weiß, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Aber Herr, ich habe Angst. Was sagt die Schrift? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Da ist seelsorgerlich der Ansatz auch so verkehrt oft. Wisst ihr, da kommt jemand und hat Angst, ist gläubig. Und ich habe früher auch solchen Rat gegeben. Der war verkehrt. Musste ich mich einfach korrigieren in meinem Leben. Sag ich, weißt du, wenn du mehr in der Liebe wächst, wenn die vollkommene Liebe mehr in dir Gestalt gewinnt oder wie auch immer, oder wenn du mehr liebst, Menschen verstehen darunter, wenn ich also mehr Liebe mit Gott habe, zu Gott habe, dann wird die Angst weichen. Das heißt, wer ist schon wieder am Schaffen? Ich. Ich arbeite. Aber da steht geschrieben, was sagt die Schrift? Gott ist Liebe, richtig? Gott ist Agape. Gott ist Liebe. Und jetzt ist Jesus, der die vollkommene Liebe ist, ist er in dein Leben gekommen? Was ist dann in dein Leben gekommen? Die vollkommene Liebe. Jesus kam nicht scheibchenweise. Die vollkommene Liebe ist in dein Herz gekommen. Und jetzt, wenn du Angst hast, wer ist bei dir? Die vollkommene Liebe, Jesus. Die vollkommene Liebe ist bei dir. Und wer vertreibt diese Furcht? Nicht du, die vollkommene Liebe, Jesus. Hallo? Jesus ist, Gott ist vollkommene Liebe, Agape. Die vollkommene Liebe kommt in unser Leben. Jetzt ist Jesus, der die vollkommene Liebe ist in mir. Und dieser Jesus, wenn ich Angst habe, sagt, Herbert, ich beschütze dich, ich passe auf dich auf, bleib ganz ruhig, ich vertreibe die Furcht. Dann hat es sicherlich damit zu tun, in dem Maß, wie wir lernen, ihm dann auch zu vertrauen. Wir werden lernen, tatsächlich, er macht es. Das heißt, unser Glaube an diesen Schutz wird größer. Aber Jesus wird nicht größer an uns. Der bleibt gleich groß. Weil als er zu dir kam, kam die vollkommene Liebe. Seid ihr da? Die vollkommene Liebe. Und diese vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich kann dir sagen, auch als gläubiger Mensch, ich habe Ängste erlebt, Bedrohungen erlebt, auch dämonischer Art, wo ich gedacht habe, jetzt sterbe ich. Und ich weiß, einmal, ich habe gedacht, jetzt muss ich Marita um Hilfe rufen. Aber es war so schlimm, ich habe keinen Ton rausbekommen. Ich stand da, wollte rufen, Marita, so. Es kam nichts raus. Und dann fiel mir ein, die vollkommene Liebe, Jesus. Und dann hat es in mir angefangen, habe ich wie gestöhnt, Jesus. Jesus, 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 Halleluja, Jesus! Da war es los. Verstehe? Wer hat es gemacht? Ich, cooler Redner. Nein, der Jesus. Jesus hat es gemacht. Er, der in mir ist. Er vertreibt die vollkommene Liebe vertreibt Angst. Dass du bedroht wirst, dass du und ich Angst bekommen im Leben, das ist immer wieder mal da. Das wirst du auch immer wieder mal erleben. Aber es ist gut, dann uns auf den zu besinnen, die vollkommene Liebe, auf ihn, der da ist. Danke, Herr, du bewahrst mich. Die Bedrohung scheint, die Angst kommt und sagt, das überlebst du nicht. Und du sagst, ich werde es überleben, weil du Jesus in mir bist. Weil du, vielleicht sagst du es mit bebendem Herzen, aber Jesus, du bist bei mir. Jesus, du hältst mich bei meiner Rechten. Deshalb werde ich es überleben. Deshalb werde ich da auch herauskommen. Weil du in meinem Leben bist, du die vollkommene Liebe, du als Person die vollkommene Liebe, bist in mir und vertreibst die Angst. Amen. Er vertreibt die Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus weiß am besten, wie man mit Angst umgeht. Deshalb ist es auch am besten, wenn man zu ihm flieht. Weil er kann damit umgehen. Und wir würden manchmal theologisch darum rudern und theologisch, seelsorgerlich angelernt, das auch reinfeuern in the name of Jesus. Dann stehen wir wie Django mit zwei Colts und wir wollen das alles wegschießen. Und Jesus sagt, hey, streng dich nicht so an, ich bin doch da. Lass mich doch mal den himmlischen Colt ziehen, den Liebescolt. Lass mich das doch mal machen. Und dann macht Jesus das. Jesus macht es. Jesus macht es. Jesus macht es. Er hat uns geheiligt. Er hat uns gerechtfertigt. Er hat uns erhoben. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht im Reich seines Vaters. Alles verdanken wir ihm. It's all about Jesus. Es geht nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Und das müssen wir, wenn du Menschen Rat gibst, dann geh mit ihnen zusammen zu Jesus. Geh mit ihnen nicht Seelsorgeprogramme durch, die machen wir auch hilfreich, weil das hilft sehr. Aber wenn jemand in Not kommt, dann nimm ihn bei der Hand und sag, du, der die Angst überwunden hat, der ist gerade hier, lass uns an ihn festhalten. Und dann wirst du ganz schnell da rauskommen. Und du wirst doch lernen, in den aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, die du dann machst, wie Jesus der Befreier ist, wirst du feststellen, wenn das nächste Mal Angst kommt, wirst du sagen, Jesus! Und der Teufel wird sagen, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Aber du wirst in eine neue Situation kommen. Und wieder wird eine andere Art Bedrohung vielleicht kommen. Jesus! Der Teufel sagt, okay, tschüss. Ich gehe ja schon. Aber er wird manches Mal auch hämmern. So einfach kannst du es dir nicht machen. Du bist noch nicht so weit. Dein Glaube ist noch nicht stark genug. Weißt du, wenn der Teufel zu mir kommen würde und sagen, Herbert, dein Glaube ist nicht stark genug, dann sage ich, ich habe in mir einen Jesus, der einen starken Glauben hat. Der in mir ist, der glaubt, dass du gleich alle bist. Der glaubt das. Der glaubt es. Und auf ihn verlasse ich. Wir verlassen uns auf Jesus und nicht mehr auf uns selbst. Wir verlassen uns nicht auf unsere Stärke, nicht auf unseren Glauben. Wir verlassen uns auf Jesus. Amen. Wir verlassen uns auf Jesus. Wir verlassen uns auf Jesus. Wir verlassen uns auf Jesus und nicht mehr auf uns selbst. Ist viel einfacher, stressfreier und tut der Seele gut. Okay, nächstes Mal schauen wir uns ein paar andere Sachen nochmal an, wenn der Herr es so erlaubt. Ich bin dir sehr dankbar, Herr, dass du uns aus jedem Leistungszwang herausgenommen hast. Ich bin dir so dankbar, dass ständig, beständig du, der Herr, uns leitet und uns bei der rechten Hand hält. Und ganz besonders sagst du, wenn Nöte da sind, du bist der Gott, in Nöten reichlich zu finden. Du hast das überall so klar gemacht, gerade wenn Not da ist, ist himmlische Übermacht noch mehr da, mit allen Engeln, mit den Gewalten Gottes. Ich danke dir, Herr. Und ich spreche aus Freiheit und Leben über uns. Freiheit und Leben in dem Namen Jesus. Triff heute Abend einfach die Entscheidung, ich will Jesus vertrauen. Mach es mal so fest, schau mal so in dich rein, sag, die vollkommene Liebe ist in mir und das ist Jesus. Der ist immer da, der ist immer da, der ist immer da, der ist immer da. Das genügt. Das genügt. Ist besser als jede Kanone. Das genügt. Er ist da. Das genügt. Es genügt.